Ja, heute geht es um die Predigt des Paulus in der Synagoge von Antiochien. Es ist der Beginn seiner ersten Missionsreise. Sie waren zuvor an ein paar Stationen, die in Kapitel 13 beschrieben werden, und kommen nun eben nach Antiochien in die Synagoge. Und diesen Text wollen wir miteinander betrachten. Und insgesamt geht es ja um die Lehre der Apostel und die Frage, was haben sie denn gelehrt? Apostelgeschichte 2,42 ist das Überthema dieser Tage, dieser Konferenz. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Es geht weiter mit in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Aber der Schwerpunkt soll sein, die Lehre der Apostel. Und somit die Frage, was haben sie denn gelehrt? Was haben sie gelehrt über Gott und Jesus und verschiedene andere Punkte? Aber eben, was haben sie gelehrt über Gott und Jesus? Und hier gibt es meines Erachtens einen Kernvers, der das Evangelium betrifft. Und darauf möchte ich im Verlauf den Schwerpunkt legen. Dieser Vers kommt zweimal vor. Es ist zum einen der Vers 23, wo es am kompaktesten beschrieben wird, wo es geschrieben steht, aus Davids Nachkommenschaft hat Gott nach Verheißung dem Israel als Erretter Jesus gebracht. Aber ich möchte gern den ganzen Text zunächst vorlesen, weil er ist sehr gehaltvoll. Und ich empfehle euch, wie ich es auch selbst gemacht habe, einmal die Predigten in der Apostelgeschichte hervorzuheben, irgendwie zu markieren farblich oder irgendwie, weil gerade in diesen Predigten ja das ursprünglichste Evangelium geschrieben steht. In den Briefen später werden die Gemeinden geordnet, Fragen beantwortet und geregelt, die dort aufgetaucht sind. Aber in der Apostelgeschichte wird beschrieben, wie Menschen zum Glauben kamen durch die Predigten der Apostel. Und es sind buchstäblich Tausende gewesen, die dadurch errettet wurden. Und so tritt Paulus in dieser Synagoge auf mit Barnabas zusammen und spricht die Leute an und sagt, der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhöhte das Volk in der Fremdlingschaft im Land Ägypten. Und mit erhobenem Arm führte er sie von dort heraus. Und eine Zeit von etwa 40 Jahren trug er sie in der Wüste. Und nachdem er 7 Nationen im Land Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben. Für etwa 450 Jahre. Und danach gab er ihnen Richter bis zu Samuel, dem Propheten. Und von da an begehrten sie einen König und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch. Einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn verworfen hatte, erweckte er ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Aus dessen Nachkommenschaft hat Gott nach Verheißung dem Israel als Erretter Jesus gebracht. Das ist dieser Kernsatz meines Erachtens. Nachdem Johannes vor dessen Auftreten die Taufe der Buße dem ganzen Volk Israel verkündigt hatte. Als aber Johannes seinen Lauf erfüllte, sprach er, was ihr meint, dass ich sei, bin ich nicht, sondern siehe, es kommt einer nach mir, dem ich nicht würdig bin, die Sandale an den Füßen zu lösen. Ihr Brüder, Söhne des Geschlechts Abrahams und die unter euch Gott fürchten, uns ist das Wort dieses Heils gesandt. Denn die zu Jerusalem wohnen und ihre Obersten haben, da sie diesen nicht erkannten, auch die Stimmen der Propheten erfüllt, die jeden Sabbat gelesen werden, indem sie über ihn Gericht hielten. Und obschon sie keine todeswürdige Schuld fanden, baten sie den Pilatus, dass er umgebracht werde. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was über ihn geschrieben ist, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in eine Gruft. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm hinaufgezogen waren von Galiläa nach Jerusalem, die jetzt seine Zeugen an das Volk sind. Und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte. Wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat, sodass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehrte, hat er so ausgesprochen, ich werde euch die zuverlässigen, heiligen Güter Davids geben. Deshalb sagt er auch an einer anderen Stelle, du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Denn David freilich entschlief, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hatte und wurde zu seinen Vätern versammelt und sah die Verwesung. Der aber, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht. So sei es euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder Glaubende gerechtfertigt. Seht nun zu, dass nicht eintreffe, was in den Propheten gesagt ist. Seht, ihr Verächter, und wundert euch und verschwindet. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ein Werk, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Eine Woche später wurde dann jetzt dieser Zusatz noch, ist dann noch geschehen, es war auch die Predigt oder Rede der Apostel, die ich gerne nennen möchte. Paulus und Barnabas aber sprachen freimütig: Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden. Weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen, denn so hat uns der Herr geboten: Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seiest bis an das Ende der Erde. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und sie verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Soweit dieser Text. Ich habe jetzt einfach mal 5 Punkte herausgegriffen, über die ich mehr oder weniger kurz oder lang reden möchte. Zum einen eben die Frage: Was haben die Apostel gelehrt über Gott und Jesus? Dann ein kleiner Unterpunkt: Erwählung. Der Hauptpunkt soll sein das Evangelium, die frohe Botschaft. Was beinhaltet sie? Und da ein paar Verästelungen dazu. Dann Gottes Wirken, offensichtlich oder auch im Verborgenen. Und auch ein kleiner Unterpunkt zum Schluss vielleicht noch, wenn die Zeit bleibt: Was ist der Unterschied zwischen erweckt und auferweckt? Diese beiden Begriffe kommen hier darin vor. Doch zunächst die Frage: Was haben die Apostel gelehrt über Gott und Jesus? Und da finden wir hier 3 wesentliche Aussagen, oder in 3 Versen diese Aussagen: Gott hat den Retter aus Davids Nachkommenschaft gebracht. Sie haben gelehrt, dass Gott Jesus erweckt und gezeugt hat, sozusagen, oder somit. Und dass Gott den Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. In allen 3 Punkten oder Belangen ist Gott der Handelnde. Gott sendet den Retter. Insofern rettet Gott sein Volk. Er tut es, indem er den Herrn Jesus aus Davids Nachkommenschaft hervorbringt. Das wird auch beschrieben als: Er hat ihn erweckt aus Davids Nachkommenschaft. Und als Beleg dafür wird Psalm 2 genannt: Er hat ihn gezeugt. Das wird Psalm 2, Vers 7 eben beschrieben, kommt noch 3-mal in der Bibel vor, eben hier in Apostelgeschichte 13, Vers 33 und Hebräer 1, 5 und Hebräer 5, 5. Diese 3 Vorkommen bestätigen, dass Psalm 2, Vers 7 den Herrn Jesus meint. Es gibt auf Facebook oder sonst irgendwo immer wieder mal Diskussionen, auf YouTube oder was auch immer, dass Psalm 2 eigentlich David meinen würde. Dass David als Sohn Gottes angesehen wurde und seine Feinde gegen ihn und. Aber die Bibel bestätigt das an keinster Weise, an keiner Stelle. Aber sie bestätigt hier 3-mal an diesen Stellen, dass der Herr Jesus damit gemeint ist. Als Parallele kann man dann vielleicht auch Psalm 16 betrachten. Petrus nennt ihn in der Apostelgeschichte 2 und Paulus auch hier in Kapitel 13. Beide beziehen sich auf Psalm 16, wenn sie sagen: Du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Und beide sagen: David ist gestorben. Er ist verwest. Er sah die Verwesung. Sein Grab ist unter uns bis auf diesen Tag. Oder eben hier: Er sah die Verwesung, wie es in Kapitel 13 heißt. Aber David war ein Prophet. Und er hat voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er nicht im Grab gelassen wird, dass er nicht die Verwesung sieht. Und insofern wird sowohl in Psalm 16 als auch in Psalm 2 nicht von David direkt geredet. Er ist derjenige, der es ausspricht. Aber die Rede ist von unserem Herrn Jesus Christus. Gott hat ihn zum König gesalbt. Gott wird durch ihn die Nationen zerschlagen. Er wird durch ihn die Nationen richten. Er wird durch ihn sein Reich aufrichten. Das ist, kommt in Psalm, in Apostelgeschichte 3, was wir ja auch die Tage betrachtet haben, so zur Geltung, wo Petrus dann predigt nach der Heilung des Lahmgeborenen und sagt, Jesus, ihn muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott von jeher durch den Mund seiner heiligen Propheten geredet hat. So eben auch durch David. Was haben die Apostel gelehrt über Gott und Jesus? Sie haben nicht gelehrt, dass Jesus ein Gott wurde Mensch oder der Gott wurde Mensch. Manche sagen ja, ein Gott wurde Mensch, der andere Gott ist im Himmel geblieben, um gewissen Bibelstellen Rechnung zu tragen. Nichts Verbogenes, nichts Schwieriges oder sowas. Sie haben einfach gesagt, Gott hat aus Davids Nachkommenschaft den Retter hervorgebracht. Gott hat Jesus erweckt, das heißt aufstehen lassen, groß gemacht. Aber ja, er hat ihn zuvor gezeugt. Auch über diese Zeugung gibt es verschiedene Diskussionen, auch in unseren Kreisen. Wann fand das denn statt? Und das einzige Zeugnis der Schrift über die Zeugung des Herrn Jesus ist zur Zeitenwende, Ende des Alten Testamentes, Beginn des Neuen Testamentes, aus Davids Nachkommenschaft in Maria durch Gottes Geist. Und somit ist nicht der Heilige Geist der Vater des Herrn Jesus, als wäre der Heilige Geist eine Person, sondern Gott wirkt durch seinen Geist. Er hat durch seinen Geist in Maria dies gewirkt. Und das ist das, was hier beschrieben wird. Gott hat Jesus gezeugt, erweckt. Jesus hat gewirkt in der Kraft und Vollmacht Gottes und er wurde umgebracht. Und dann hat Gott ihn aus den Toten auferweckt. Insofern meint erwecken hier in Vers 33 aufstehen lassen, also gezeugt, ins Leben gerufen und aufstehen lassen. Und in Vers 34 meint auferweckt, aus den Toten auferweckt. Im Griechischen ist es allerdings ein und dasselbe Wort, anistemi. Ich will euch nicht mit Griechisch jetzt irgendwie plagen, nur es ist in manchen Übersetzungen wird man beides Male auferweckt finden. Ich finde hier in der Elberfelder wird es deutlich unterschieden. Gott hat Jesus erweckt, das heißt gezeugt. Und er hat ihn auferweckt, das heißt aus den Toten heraufgeholt in das neue Leben. Die Apostel haben nichts von einer Trinitätslehre, Dreieinigkeitslehre gewusst oder deswegen auch nicht gepredigt. Sie haben noch nicht dagegen gepredigt. Sie haben einfach gesagt, der Herr Jesus ist der Knecht Gottes, der Apostel des neuen Bundes oder der Hohepriester unseres Bekenntnisses und so weiter. Sie hatten auch keine Jesus ist Gottlehre, das haben wir auch schon mehrfach betrachtet. Ich erwähne es deswegen einfach nur noch mal nebenbei, obwohl es eigentlich somit das Wichtigste ist, die Erkenntnis Gottes. Und offensichtlich ist mit dem, wenn die Apostel von Gott redeten, nie der Herr Jesus gemeint, jedenfalls hier nicht in der Apostelgeschichte. Manche Stellen sind ein bisschen fraglich, aber im Grunde ist es klar, wenn die Apostel von Gott geredet haben, meinen sie den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Eben somit sind ihre Worte klar und verständlich, sie sind logisch richtig und sie beinhalten nichts Geheimnisvolles. Und das ist die Herausforderung auch für uns, wenn wir im Gespräch sind mit Menschen, dass, und ich wende jetzt diesen Vers in 1. Korinther 14 ein bisschen aus dem Zusammenhang herausgerissen an. Dort heißt es, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Ihr werdet in den Wind reden. Wenn man also irgendwas sagt und sagt, es ist ein Geheimnis, man kann es nicht verstehen und man findet noch nicht einmal die entsprechende Bibelstelle dazu, dann ist es besser zu schweigen. Unsere Sprache soll eine verständliche Rede geben. Dazu ist sie da und das sehen wir auch bei den Aposteln. Und deswegen lasst uns beständig in dieser Lehre der Apostel bleiben. Als weiteren Unterpunkt möchte ich gerne erwähnen, die Frage der Erwählung und Berufung. So beginnt Paulus ja diesen Einstieg in seine Lehre in der Synagoge mit den Worten, der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhöhte das Volk in der Fremdlingschaft im Land Ägypten und mit erhobenem Arm führte er sie von dort heraus. Wir finden in der Geschichte des Alten Bundes von Israel, wir finden da oft diese Beschreibung von Erwählung. Schon bevor der erste Bund unter Mose gestiftet wurde, hat Gott einen Bund geschlossen mit Abraham. Gott hat Abraham erwählt. Manchmal kann man hören, so in Auslegungen, Abraham wäre der Einzige gewesen, der damals auf Gottes Stimme gehört hat. Ich sage mal so, Abraham war der Einzige, an den Gottes Stimme erging. Die anderen konnten es ja nicht hören. Gott hat nicht einen, wie eine Art Radiosender in die damalige Welt hinausgerufen, wer will und bereit ist, der soll kommen. Er hat nicht einen Aushang oder irgendwie ein Posting gestartet auf verschiedenste Kanäle. Nein, Gott hat Abraham angesprochen. Er hat ihn erwählt und gesagt, komm, verlass, wo du jetzt zu Hause bist und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Wir sehen es noch etwas krasser und für uns in mancher Hinsicht unverständlich bei Jakob und Esau. Schon vor der Geburt wurde zur Frau von Isaak, sie heißt Rebekka, da wurde gesagt, zwei Völker sind in deinem Leib und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und Römerbrief zitiert aus dem Alten Testament, wo Gott sagt, Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst. Und das wird betont im Römerbrief, das hat Gott getan, bevor sie geboren waren, bevor sie irgendetwas getan haben. Das macht die Erwählung deutlich. Gott hat auserwählt. Wir sehen es bei Mose. Gott hat nicht, auch da nicht ein Angebot gestartet, mal schauen, wer bereit ist, Israel aus Ägypten zu führen. Nein, er hat Mose ausgesucht, ihm begegnet durch den Engel am brennenden Dornbusch. Mose wollte nicht. Gott hat ihm erklärt, hat ihm Zeichen gegeben, vieles kundgetan. Und Mose sagt, ich kann nicht reden. Vielleicht konnte er kein Ägyptisch mehr, er war 40 Jahre lang weg. Mose hat gesagt, Herr, sende, durch wen du senden willst. Mose war 80 Jahre alt. Und Mose sagt, Herr, sende, durch wen du senden willst. Aber das, mit mir hat das keinen Wert. Und Gott wurde zornig. Aber Gott hat nicht losgelassen. Er sagt, dich will ich senden. Und er hat ihm Hilfe zur Seite gestellt durch seinen Bruder Aaron, der noch etwas älter war. Aber Gott hat Mose erwählt. Niemanden sonst. Das ist Erwählung. Wir sehen diesen Punkt nicht ständig in der Bibel, aber schon auch immer wieder. Wir sehen es auch hier in dieser Beschreibung am Ende, in Vers 48, da heißt es, und es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Und das macht auch uns heute irgendwie schon eine gewisse Mühe. Was heißt es dann? Sind manche denn eben nicht dazu berufen? Haben sie keine Möglichkeit? Manche Bibelstellen legen den Schluss nahe, andere sprechen da dagegen. Ich habe eben auch noch ein andererseits im selben Text, da heißt es in Vers 40, es steht geschrieben, ich werke ein Werk in euren Tagen, das ihr nicht glauben werdet. Aber Paulus sagt, ihr habt sowieso keine Chance. Er sagt zu diesen Leuten hier in der Synagoge, seht zu, also passt auf, dass nicht passiert, was da geschrieben steht. Es ist also nicht unabwendbar, so nicht und so nicht. Aber es liegt hier, oder nicht aber, sondern es wird deutlich, es liegt hier an den Zuhörern. Seht zu, es liegt an euch, dass nicht eintrifft für euch, was hier geschrieben steht. Dieses Wort wird sich erfüllen, aber ihr habt es mehr oder weniger in der Hand. Seht zu, dass nicht eintrifft, was geschrieben steht. Seht ihr Verächter und wundert euch und verschwindet, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Hatten sie die Chance? Haben sie es nicht? Auch da schreibt Römerbrief, Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, damit für uns das Heil wird. Es kommt auch hier in diesem Text ja zum Ausdruck. Ich will dieses Thema nicht allzu weit ausbreiten. Es gibt viel Kopfzerbrechen schon durch alle Jahrhunderte hindurch über diese Stelle. Und manchmal erscheint es mir wie zwei Seiten einer Medaille, die sich nie begegnen werden, die aber doch untrennbar zusammengehören. Das eine wirkt Gott und das andere ist die Verantwortung des Menschen. Eines gegen das andere auszuspielen, wird uns wahrscheinlich nicht zum Ziel führen. Wir sehen Gott beruft. Wir sehen, dass Gott es aber auch den Menschen anheimstellt, sich entsprechend zu verhalten. Im Korintherbrief wird es noch einmal so betont, in 1. Korinther 1, seht eure Berufung. Berufung und Erwählung ist offensichtlich ziemlich das Gleiche. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele große, angesehene, edle und so weiter. sondern das Schwache, das Unscheinbare, das Unbedeutende der Welt. Das hat Gott erwählt. So ist ja auch der Inhalt des Evangeliums. Das Wort vom Kreuz oder vom Holz ist Torheit, es ist Dummheit für die, die verloren gehen. Für uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Für die Juden ist es ein Ärgernis, für die Griechen Dummheit. Eben für die Berufenen selbst, aber Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Errettung zum Heil derer, die glauben. Und so hat es Gott gefallen durch die Torheit der Predigt, durch dieses, das passt doch nicht, oder das, wie soll das sein, die Glaubenden zu erretten. Zwei Seiten einer Medaille, die wir wahrscheinlich nie völlig zusammenkriegen können, aber doch erkennen können, es gehört zusammen. Wir sehen das an verschiedenen anderen Stellen, kommen auch im weiteren Verlauf noch einmal darauf zu sprechen, wenn wir betrachten, wie Gott im Verborgenen wirkt oder offensichtlich wirkt. Demgegenüber dieser Erwählung und Herausrufung steht eben in 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und das steht an so vielen anderen Stellen in der Bibel auch. Und es scheint mir eher im Vordergrund zu stehen. Hier ist die Botschaft, damit ihr glaubt und damit ihr errettet werdet. Somit meine ich, es bleibt dabei, Gott handelt einerseits souverän und wer kann seinem Handeln entgegenstehen oder eben ihm wehren, so sagt es ja auch Römerbrief. Und zugleich bleibt unsere Verantwortung, ohne dass wir das eine gegen das andere ausspielen können. Es gibt die Lehre des Calvinismus, ich kenne sie nicht genau, aber dort wird von dieser doppelten Prädestination, die doppelte Vorherbestimmung geredet, also sowohl zum Leben geredet, erwählt, als auch zur Verdammnis erwählt oder bestimmt. Wir werden es wahrscheinlich nie völlig auflösen können, die Spannung bleibt ein Stück weit bestehen, aber wenn uns das Evangelium verkündigt wird, so wie auch Israel schon im Alten Bund und im Hebräerbrief wird es aufgegriffen, dann heißt, gilt es heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie es damals schon geschah. Es liegt so gesehen an den Menschen, an uns, an jedem Einzelnen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Und somit kommen wir zum Hauptteil meines Erachtens in dieser Verkündigung in Apostelgeschichte 13. Da geht es um das Evangelium. Was ist das Evangelium hier in diesem Abschnitt? Und da, meine ich, ist dieser Vers 23 sehr markant, in dem Paulus komprimiert zusammenfasst und sagt, aus Davids Nachkommenschaft hat Gott nach Verheißung dem Israel als Erretter Jesus gebracht. Und 10 Verse weiter, meine ich, 32 und 33 steht genau dasselbe noch einmal in ähnlichen Worten. Wir verkündigen euch die gute Botschaft. Gute Botschaft ist nichts anderes als Evangelium, Euangelion auf Englisch, also gute Botschaft, nichts anderes. Wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Da bin ich ja eingangs schon ein bisschen drauf eingegangen. Es gibt hier zu sicher vielerlei zu sagen. Ich habe jetzt mal 4 Punkte herausgegriffen. Erschreckt nicht. Der letzte Punkt heißt die Frage nach der Präexistenz. Ich will das nur ganz kurz streifen nachher am Schluss. Aber es spielt hier auch ein bisschen eine Rolle. Die Frage ist hauptsächlich, was bedeutet das? Der Retter ist gekommen. Gott hatte es verheißen und nun ist er gekommen. Und die Frage ist, wem gilt das? Die Frage nach Verheißung und Erfüllung betrifft in gewisser Weise auch die Frage nach Präexistenz, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, das nur am Rande. Was bedeutet, der Erretter ist gekommen? Hier im Text wird ausgeführt, dass von allem, wovon ihr durch das Gesetz des Mose nicht errettet werden konntet, wird durch diesen, durch Jesus Christus, jeder Glaubende errettet werden. Diese Gegenüberstellung von Gesetz und Errettung in Christus, die wird heute Nachmittag Thema sein. Michael Schrimpf wird dazu referieren. Es geht um Apostelgeschichte 15. Insofern werde ich jetzt auf diesen Punkt nicht eingehen. Aber im Zusammenhang mit einem zweiten Punkt hier, wem gilt das? Da haben wir ja vorhin gesehen, wie in Vers 23 heißt es, aus Davids Nachkommenschaft hat Gott dem Israel als Erretter Jesus gebracht. Ja, dann haben wir nichts davon. Und so sagt Epheser 2, ja, auch treffend, ihr wart halt keine Hoffnung. Ihr wart ohne Gott. Für euch gab es nichts, ihr Nationen. Aber dann führt Epheser 2 eben weiter fort. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden. Und führt weiter aus, die Nationen sollen Miterben, Mitteilhaber, Miteinverleibte sein durch das Evangelium. Und das wird ja am Schluss in dem letzten Abschnitt, den ich noch eingefügt habe, auch deutlich, wo Paulus und Barnabas nach diesem Tumult, der entstanden ist, da sagen sie dem Volk, euch zuerst musste diese Botschaft verkündigt werden. Weil ihr es aber von euch stoßt, wenden wir uns zu den Nationen, denn so hat uns der Herr geboten. Und dann zitiert er Jesaja 49, wo beschrieben wird, wie angekündigt wird, dass der kommende Retter, der Herr Jesus, es ist zu wenig, heißt es dort, dass du das Volk Israel oder die Völker Israel in eins versammeln sollst. So habe ich dich auch zum Licht der Nationen gemacht, damit mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Das war schon lange Gottes Plan und Absicht. Im Kolosserbrief führt Paulus aus, indem er sagt, es war das Geheimnis, das von den Generationen her verborgen war in Gott, jetzt aber geoffenbart. Und so eben auch im Epheserbrief, wo er es dann sagt, die Nationen sollen nämlich Miterben sein. Es ist tragisch, dass Israel sich verstockt hat oder so ungehorsam war, auch von Gott verstockt wurde. Aber durch diese Verstockung ist uns das Heil geworden. Und dann führt dieser Römerbrief dann auch in diesem Zusammenhang aus, indem er sagt, wenn ihre Verwerfung oder ihre Zurücksetzung unser Heil ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Wenn ihre Verwerfung unser Heil bedeutet, was wird die bevorstehende oder zukünftige Annahme des Volkes Israels anderes sein als Leben aus den Toten? Ich finde, es sind ganz gewaltige Worte, die für die Zukunft eben gewaltiges Erahnen erwarten lassen. Im Moment ist wieder vieles auf Israel fokussiert in den Nachrichten und das schon viele, viele, viele Jahre hindurch. Ein recht kleines Land und fast täglich in den Nachrichten, zwar eine Zeit lang ruhiger, jetzt wieder sehr viel mehr. Und es gibt keine wirkliche Ruhe, keinen wirklichen Frieden, bis der Friedefürst kommen wird, bis Gott den verheißenen Messias senden wird. Wie gesagt, aus Davids Nachkommenschaft hat Gott nach der Verheißung dem Israel als Erretter Jesus gebracht. Weil sie es nicht angenommen haben, gilt es nun für die Nationen. Dieselben Verheißungen. Und das ist unser Heil, da können wir Gott sehr dankbar sein. Und somit ist die erste Frage hier auch beantwortet oder erweitert und beantwortet. Was bedeutet das? Nicht die zweite, wem gilt das? Es gilt Israel zuerst. Aber es gilt nun allen Nationen. Dazu wird Otto Haug heute Abend auch einiges sagen über die Predigt Apostelgeschichte 17, wo es dann heißt, Gott hat die Zeit der Unwissenheit übersehen. Nun aber gebietet er allen Menschen an allen Orten Buße zu tun. Das ist das Evangelium, das es gilt anzunehmen und das es gilt auch weiter zu sagen. Dieses Evangelium wurde verheißen. Gott hat gesagt, der Retter wird kommen. Und er hat diese Verheißung erfüllt. Ich will einen kurzen Exkurs machen oder auch noch auf eine andere Stelle hinweisen, die das zum Ausdruck bringt, meines Erachtens. Eine Stelle, über die oft gerätselt, schon viel diskutiert und viel geschrieben wurde, die ja so manches Kopfzerbrechen bereitet hat, der sogenannte Johannesprolog. Im Anfang war das Wort, aber da steht am oder im. Selbst darüber wird schon diskutiert, Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe geworden und ohne dasselbe ist nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, das Leben war das Licht der Menschen, das Licht scheint in der Finsternis, die Finsternis hat es nicht erfasst. Und so geht es weiter. Und man diskutiert viel darüber und ich finde auch, es ist schwer zu verstehen. Wenn man aber meines Erachtens einfach glaubt, was da steht, in Johannes 1, dann liest man, am Anfang war das Wort. Ja, so steht es geschrieben. Also jetzt fragt sich, was ist mit Anfang gemeint? Es könnte der Anfang des Herrn Jesus sein. Dann war von ihm zu Anfang, hat Gott gesprochen. Es wird einer kommen, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Oder es ist der Anfang der Schöpfung. Da heißt es, Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Am Anfang war das Wort. Gott hat durch sein Wort alles ins Dasein gerufen. Psalm 33, Vers 6 und Vers 9 fassen das wunderbar zusammen. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Vers 9 sagt, er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Und diese Wirkungsweise Gottes sehen wir auch beim Herrn Jesus. Er sagt zu dem Blinden, sei sehend. Und er wird sehend, weil er in Gottes Kraft und Vollmacht handelt. Petrus und Johannes sagen, ich habe kein Silber und kein Gold, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareers, steh auf und geh. Und der Lahmgeborene, der steht auf, geht, er springt im Tempel umher. Für die Vorsteher unfassbar, für das Volk, sie loben Gott über diesem Wunder. Die Kraft der Worte Gottes wird hier deutlich. Gott spricht und es geschieht. Und so hat Gott von Anfang an geredet. Es wird einer kommen, der Schlange den Kopf zertreten wird. Der kommen wird als Erlöser, nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Er hat in verschiedensten Bildern angedeutet. Daniel 2, diese vier Weltreiche, von denen der Nebukadnezar träumt, da bricht ein Stein los, nicht durch Menschenhände, sondern eben er kommt von Gott. Er zermalmt alle Weltreiche, wird zu einem Berg, der die ganze Erde ausfüllt. Ein wunderbares Bild für das kommende Reich Gottes und die neue Erde. Neuer Himmel natürlich auch. Gott hat verheißen und er hat vieles davon schon erfüllt. Er wird auch den Rest erfüllen. Und jetzt möchte ich nicht auf alles im Einzelnen eingehen, aber einen Punkt noch erwähnen oder eins betonen. Wo kommt dieser Retter her? Wenn wir davon ausgehen, dass am Anfang das Wort war, so steht es geschrieben, dass Gott zu Anfang an geredet hat, dass der Retter kommen wird. Das ist mir jetzt erst noch gar nicht so lange aufgefallen. Gott hat gesagt, der Nachkomme von Eva wird der Schlange den Kopf zertreten. Gott hat nicht gesagt, das hat mit euch Menschen keinen Wert, ich sehe es jetzt, ihr seid in Sünde gefallen, das wird alles nichts, da muss was Übernatürliches kommen, um euch zu retten. Nein, das sagt direkt nach dem Sündenfall, noch während er auch den Fluch ausspricht, über dieses Vergehen, was geschehen ist und die ganze Menschheit in Verderben gebracht hat. In diesem Zusammenhang sagt Gott, dein Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten. Es gibt viele Diskussionen, ja, das Blut eines Menschen reicht doch nicht aus, um die Menschheit zu erlösen. Gott sagt, dein Nachkomme, der Nachkomme von Eva, wird der Schlange den Kopf zertreten. Ja, aber das reicht doch nicht, das geht doch nicht, ein Mensch ist sündig. Gott sagt, der Nachkomme von Eva. Und die Frage ist nicht, ob wir das jetzt besser erklären könnten als Gott oder als die Heilige Schrift, ob wir mehr meinen zu wissen als Gott. Gott sagt, der Nachkomme von Eva. Und die Frage ist einfach, ob wir es glauben. Der Glaube ist der Schlüssel. Gott sagt, der Nachkomme von Eva. Glauben wir das? So steht es geschrieben. Es muss ein Blut eines Gottes, ja, Gott hat zwar kein Blut, aber dann muss Jesus Gott und Mensch sein, damit ja, aber nur der Mensch ist gestorben, also doch wieder nur. Und es gibt endlose Diskussionen darüber und Streitereien und was auch immer. Der schlichte Glaube glaubt Gott, der sagt, der Nachkomme von Eva wird der Schlange den Kopf zertreten. Und diese Verheißung geht weiter. Er sagt, der Nachkomme von Abraham, in deinem Nachkommen werden gesegnet werden alle Nationen. Da haben wir auch schon die Ankündigung. Das ist der Herr Jesus. Es ist nicht seine Nachkommenschaft in der Gesamtheit, sondern der eine Nachkomme, Galaterbrief, Jesus Christus. Das ist das Evangelium. Und es ist so gesehen einfach zu glauben. Und die Frage ist nicht, ob man alle Einzelheiten nun irgendwie, da brauchst du kein Griechisch dazu. Die Frage ist nur, glaubst du, was Gott gesagt hat, dass es der Nachkomme von Eva sein wird, dass es der Nachkomme von Abraham sein wird, dass es aus Davids Nachkommenschaft durch Gottes Geist gezeugt, dieser Erretter gekommen ist? Das ist die Frage, die er rettet. Das ist das Evangelium, von dem gesprochen wird und was Johannes in seinem ersten Brief zusammenfasst. Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Das ist das Evangelium. Nur noch kurz eben zu Gottes verborgenem Wirken oder auch Gottes offensichtlichem Wirken, je nachdem. Wir sehen in hier eingangs von Kapitel 13, wie Paulus die Worte redet. Der Gott unserer Väter hat erwählte unser Volk, der Gott Israels erwählte unsere Väter, erhöhte das Volk in der Fremdlingschaft und mit erhobenem Arm führte er sie heraus. Und er trug sie 40 Jahre in der Wüste. Er vertilgte 7 Nationen im Land Kanaan. Er ließ sie deren Land erben. Er ergab ihnen Richter. Er gab ihnen die Propheten. Er gab ihnen den König Saul, dann den König David. Und dann kommt die Verheißung auf den Retter. Gott ist der Handelnde. Es war damals für die Leute in Ägypten auch nicht offensichtlich, dass Gott handelt. Die Geschichtsschreibung rückwärts, die macht deutlich, Gott hat gehandelt. Gott hat seine Macht an Pharao erwiesen. Er hat seine Macht an Israel erwiesen und er hat sie in das Land gebracht. Es gibt heute viele Diskussionen auch darüber, Israel hat doch das Land erobert, es gehört ihnen doch gar nicht, sie haben es anderen weggenommen. Hier sagt die Schrift ganz einfach, Gott hat diese Nationen vertrieben und sie deren Land erben lassen. Und das wird in der Zukunft auch wieder, für die Zukunft auch wieder angekündigt, dass Israel seine Feinde ausplündern wird. Ich glaube nicht, dass es heute geschieht, in diesem, was jetzt uns die Nachrichten berichten, sondern unter der Herrschaft des Herrn Jesus, und es wird mit anderen Bildern noch beschrieben in der Offenbarung. Aber das ist Gottes verborgenes Wirken. Und ich habe es mal unterteilt in dreierlei Aspekte. Früher, eben was in Vers 17 bis 22 berichtet wird. Dann zur Zeit Jesu in Vers 27 bis 30. Das führt Paulus so aus, indem er sagt, die zu Jerusalem wohnen und ihre Obersten haben, da sie diesen nicht erkannten, auch die Stimmen der Propheten erfüllt, indem sie über ihn Gericht hielten. Und obschon sie keine todeswürdige Schuld fanden, baten sie den Pilatus, dass er umgebracht werde. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was über ihn geschrieben steht, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in eine Gruft. Jetzt könnte man menschlich, manchmal muss ich ein bisschen schmunzeln über diese Beschreibung, man könnte meinen, sie haben nun geschaut, das müssen wir jetzt noch alles mit Jesus tun, seine Kleider zerteilen, das loswerfen, das hätten die Soldaten lesen müssen, die Obersten, ja, das heißt, nachdem sie alles vollendet hatten, was über ihn geschrieben steht, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in eine Gruft. Aber so ging es natürlich nicht zu. Und darin meine ich Gottes verborgenes Wirken zu erkennen. In Kapitel 3 in Apostelgeschichte hält Petrus ja diese Predigt nach der Heilung des Lahmgeborenen und sagt, ihr habt den Friedefürst umgebracht. Ich fasse es mal kurz zusammen. Und dann sagt Petrus, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt. Und sagt, Gott hat so erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten vorher verheißen hatte, dass sein Christus leiden sollte. Das ist Gottes verborgenes Wirken zur Zeit Jesu. Es war ja Gottes Plan. Musste nicht der Christus solches leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Lukas 24, die Stelle wurde ja genannt. Und in unserer Zeit? Hat Gott aufgehört zu wirken? Ich glaube nicht. Hier ist dieser Text nochmal, die Vers 17 bis 22 hier, 27 bis 29, ich habe es vergessen aufzurufen. Spannend wird es für unsere Zeit. Und da finde ich einen Vers in Sprüche 21, 1 so aussagekräftig, der durch alle Zeiten hindurch gilt. Wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wohin immer er will, neigt er es. Das wird durch die Geschichte deutlich. Auch da, wie gesagt, ich möchte nicht die eigene Verantwortung gegen Gottes Wirken ausspielen. Aber jetzt hier betonen, Gott wirkt. Er wirkt auch in der Obrigkeit, in den Herzen der Könige. Nebukadnezar ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Gott ihn gebraucht hat, um Israel und Jerusalem zu erobern, Israel in die Gefangenschaft zu führen. Es ist auch ein wunderbares Beispiel, an dem gezeigt wurde in Daniel Kapitel 4, wie Gott das Königtum der Menschen in seiner Hand hat und es verleiht, wem er will. Das wird viermal in diesem Kapitel betont. Ich empfehle es euch wärmstens. Lest 3-4 Mal das Kapitel 4 von Daniel nacheinander durch und markiert euch Gottes Wirken und Gottes Macht über die Herrschaft der Könige dieser Welt. Ich finde es beeindruckend. Und es wird deutlich, was hier geschrieben steht. Und so steht in Römer 13, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. So, damit haben viele zu kämpfen und lehnen das mit Bausch und Bogen ab. Es gibt verschiedenste Auslegungsversuche, sei es drum. So steht es geschrieben. Auch da gilt der schlichte Glaube. Es gilt wie zu allen Zeiten, dass man nicht alles gutheißen muss, was die Obrigkeit macht. Es heißt ausdrücklich, dass der Pharao von Gott eingesetzt wurde, damit er an ihm seine ganze Macht erzeigen kann. Weil Gott ihn verstockt hat oder weil er so ein verstocktes Herz hatte, sei es drum, beides steht geschrieben. Aber Gott hat ihn eingesetzt, deswegen. Und es geht noch weiter, zum Beispiel in Psalm 105 wird es beschrieben, Gott wandelte das Herz der Ägypter, damit sie sein Volk gehasst haben. Was ist Gottes Wirken? Für uns in vieler Hinsicht unverständlich. Und eben die Frage auch, was ist in unserer Zeit oder in der jüngeren Vergangenheit geschehen mit Israel? Gott hat verheißen, ich werde das Schwert hinter euch hersenden, um euch zu vernichten. Das ist geschehen. Aber kann man deswegen sagen, Hitler hat recht gehandelt? Ich würde sagen, nein, natürlich nicht. Und so stellt sich die Frage, wie ist es in der Zukunft? Und da gibt es einen einerseits erschreckenden Bericht in Offenbarung und zugleich einen tröstlichen Vers. Kapitel 17, Vers 17 steht geschrieben, Gott hat in ihre Herzen, und gemeint ist, diese Königreiche, das letzte Tier, diese 7 Köpfe, 10 Hörner und was alles damit zusammensteht, worauf die Hure reitet. Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun und in einem Sinn zu handeln und ihr Königreich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes vollendet sein werden. Und es ist ein furchtbar gottloses Regime. Und dennoch steht das darüber geschrieben. Man darf diesem Regime schon gar nicht gehorchen, nicht das Bild anbeten, nicht das Malzeichen annehmen, die Zahl seines Namens und so weiter, was dort in der Offenbarung beschrieben ist. Und dennoch ist dieses Tier und dieses Gebilde dennoch in der Hand Gottes, dass er verborgen wirkt und sie zusammenführt, auch zusammenführt zu dieser großen Schlacht, die am Ende sein wird. Sie werden einerseits durch Dämonen zusammengeführt und zugleich sagt Gott, ich will euch sammeln auf die Berge Israels und euch dort zu Fall bringen. Sind es Marionetten? Ich glaube, nein. Sind sie frei in ihrer Entscheidung? Ich glaube, nein. Irgendwo dazwischen bewegen wir uns und bewegt sich alles. Gott ist nicht mächtig. Gott ist nicht stark. Er ist allmächtig. Er hat alles in den Händen. Und er wird sein Ziel erreichen. Gott musste nicht hoffen, dass irgendwann einer kommt, der die Erlösung vollbringt und ihm gehorsam ist, bis zum Tod, sogar am Fluchholz. Gott hat es getan, dass es geschehen ist. Und so auch zu unserer Erlösung. Und das ist einerseits ein bisschen unverständlich, andererseits unser Trost. Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Das ist die eine Seite der Medaille, die sich mit der anderen Seite der Medaille nie treffen wird. Und trotzdem gehören sie zusammen, wo geschrieben steht im selben Vers, bewirkt oder schaffet euer Heil mit Furcht und Zittern. Das ist unser Part. Denn Gott wirkt in euch das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Zum Schluss noch die Frage nach dem, Entschuldigung, erweckt und auferweckt. Ich hatte es schon angedeutet, erweckt meint einfach, Gott hat den Herrn Jesus aufstehen lassen. Auferweckt meint, er hat ihn aus den Toten auferweckt. Es steht in zwei Versen direkt nacheinander, dass aus David Nachkommenschaft hat Gott nach Verheißung dem Israel als Erretter Jesus gebracht. Er hat ihn daraus erweckt. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat, hat er eben entsprechend angekündigt. Hier Vers 33, wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte. Wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Im nächsten Vers, dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat, sodass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehrte, hat er so ausgesprochen. Und ich habe dann ein kleines Stück zwischen rausgeschnitten und so die letzte Verheißung, also nein, ja nicht, aber es heißt, ich werde euch die heiligen, zuverlässigen Güter Davids geben. Das finde ich etwas unverständlicher, aber gleich im nächsten Satz heißt es, du wirst nicht zugeben, dass dein Vormer die Verwesung sehe. Und hier wird es eben bestätigt in 37. Der, den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht. Das ist auch die Verkündigung der Apostel gewesen. Gott hat Jesus auferweckt. Mit großer Kraft legten sie das Zeugnis von der Auferweckung des Herrn Jesus ab. Josef hatte das ja auch ausgeführt mit 1. Korinther 15. Das ist so treffend und so gut. Aber wie gesagt, die Hauptsache bei dem allem ist das Evangelium, mit dem ich schließen möchte. Aus Davids Nachkommenschaft hat Gott nach Verheißung dem Israel als Erretter Jesus gebracht. Oder wie es in diesen Versen 32 und 33 ausgedrückt wird, wir verkündigen euch das Evangelium, die gute Botschaft, von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat. Das Wort wurde Fleisch. Gott hat die Verheißung erfüllt, indem er Jesus erweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das ist das Evangelium, durch das wir, durch das alle Menschen errettet werden können. Das gilt es zu glauben